Ja, wir wollen weitermachen in unserer Predigtreihe und auf dem Plan steht für heute Prioritäten setzen in der Nachfolge des Herrn. Und als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe und mit dem Abschnitt, den wir gleich lesen werden, da habe ich festgestellt, wir können gute Ideen haben und wir können unsere Prioritäten setzen, aber der Geist muss das in uns bewirken und der Herr steht uns bei, da können wir uns ganz sicher sein. Der Jesus hat gesagt in Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Darauf dürfen wir uns verlassen, auch in der Frage der Nachfolge. Und ich möchte gerne das so ein bisschen aufteilen, wobei der zweite Teil wahrscheinlich relativ kurz sein wird, weil das später in einem späteren Teil der Predigtreihe nochmal kommt. Es geht einmal um die generelle Nachfolge. Wie führt der Herr uns dahin, ihm zu folgen? Dass er wirklich sagt, folge mir nach und wir ihm nachfolgen. Das ist das eine. Und das zweite ist, Prioritäten setzen in der Nachfolge. Da gibt es auch viele Stellen, wie der Herr sagt, was ihm wichtig ist, wenn wir ihm nachfolgen. Da möchte ich noch kurz drauf eingehen hinterher. Dann lesen wir zunächst mal einen Abschnitt aus Lukas 5. Lukas 5, Vers 1 bis 11. Lukas 5, Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See stehen. Die Fischer aber waren aus demselben getreten und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eines der Schiffe, welches Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Genossen in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie sanken. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie getan hatten. Gleicherweise aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, welche Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. In den anderen Evangelien, ich glaube Matthäus und Markus, da kommt der Andreas, wird noch erwähnt, der auch mit dabei ist. Und hier werden ihm nur Jakobus, Johannes und Simon, Petrus erwähnt. Ich möchte ganz am Anfang zwei kurze Geschichten erzählen, wenn es darum geht, dem Herrn nachzufolgen und Menschen für ihn zu gewinnen. Vielleicht sind wir keine Menschenfischer, vielleicht sind wir nur Menschenangler, weil heute nicht mehr die Massen zum Herrn kommen, sondern einzeln durch persönliche Beziehungen zu ihm. Ich hatte vor, als ich in dem Betrieb, in dem ich gelernt habe, hatte ich einen Arbeitskollegen, da war ein Russlanddeutscher. Wie hieß der? Wladimir natürlich. Und der war Angler. Und der war, irgendwann saßen wir montags morgens im LKW. Und dann habe ich gefragt, Vladi, wie war dein Wochenende, was hast du gemacht? Er war angeln samstags. Ich sage, und war gut, war erfolgreich? Nö, nichts gefangen. Ja. Und ich sage, Sonntag? Ja, auch geangelt. Hast du was gefangen? Nee, nix. Da habe ich gesagt, Vladimir, da wäre für mich das Angeln vorbei gewesen. Das wäre nicht mein Hobby gewesen. Vor 4 Jahren, 2021, waren wir in Dänemark im Urlaub. Und dann hat ein anderer Arbeitskollege, also nicht mehr aus der Firma, aus der anderen, in der ich jetzt bin, gesagt, Martin, du musst eine Angel mitnehmen, wenn du nach Dänemark fährst. Bei Ostwind musst du auf Makrele gehen. Boah. Der hat mich dazu überredet, wo ich eigentlich überhaupt keinen Bock dazu hatte. Aber Für unsere heranwachsenden Jungs war Dänemark jetzt auch nicht so ein Highlight. Da habe ich gesagt, okay, damit die ein bisschen was zu tun haben, haben wir ein paar Angeln mitgenommen. Wir haben viele YouTube-Videos uns angeschaut und irgendwann waren wir am Strand und haben die Angeln rausgeschmissen. Lydia war zu Hause und hat auch gebetet, hat wenigstens ein Fisch sich an unsere Angel verirrt und war auch so. Eine Makrele haben wir gefangen, aber irgendwas stimmte nicht, weil neben uns rechts und links, die haben die einmal voll gemacht. Es lag auf jeden Fall hinterher an irgendeinem kleinen Teil, was fehlte. Und dann sind wir nochmal angeln gewesen und wir haben 12 Makrelen gefangen. Warum 12? Weil ich gesagt habe, wir müssen jetzt aufhören, weil wir müssen die Makrelen ja auseinandernehmen. Und da müssen wir uns auch erstmal wieder Videos angucken, wie das funktioniert. Aber was will ich damit sagen, wenn es darum geht, als Nachfolger des Herrn Menschen für den Herrn zu gewinnen, dann müssen wir A, Geduld haben und B, müssen wir Mut haben. Ja? Das sind die beiden Dinge, die ganz wichtig sind. Wir brauchen Geduld und Mut. Ja gut, so viel zum Anfang. Und wenn wir den Text, wie wir den gerade gelesen haben, hier so lesen, dann scheint das wie so eine Art Einstellungstest zu sein, dass der hinterher sagt, und ihr seid jetzt Menschenfischer. Und ich finde das ganz weise, wenn wir gleich mal Punkt für Punkt durchgehen, wie der Herr Jesus, deswegen habe ich gesagt, der Herr Jesus, der muss das in uns bewirken. Und der Herr Jesus spielt die Hauptrolle und er führt die Jünger dazu, ihm zu folgen. Und deswegen finde ich das sehr besonders, wie weise der Herr Jesus hier vorgeht mit diesen Jüngern. Und ich habe mal 10 Punkte rausgesucht, die ich sehr interessant finde. Zunächst mal in Vers 2, da sind die Fischer und waschen ihre Netze. Die sind sehr akribisch, sehr genau, sehr zuverlässig. Und genau das braucht der Herr. Der Herr möchte solche haben, auf die er sich verlassen kann. Und in dieser Kleinigkeit, sie bereiten sich schon vor auf den nächsten Fischfang. Das ist der erste Punkt. Dann in Vers 3a lesen wir, der Herr Jesus stieg in eins der Schiffe, welches Simon gehörte. Keine Reaktion von Simon. Sag mal, was soll das denn jetzt? Ich bin dabei hier bei der Arbeit, warum steigst du in mein Schiff? Aber keine Reaktion von Simon, er lässt das zu. Und da stelle ich mir die Frage, lassen wir den Herrn einsteigen in unser Schiff, in unser Lebensschiff? Lassen wir es zu, dass der Herr eintreten darf in unser Schiff? Lassen wir ihn teilhaben in unserem Leben, in allen Bereichen unseres Lebens. Später in Kapitel 8 lesen wir die Geschichte, wo der Herr Jesus mit an Bord ist und schläft. Und dann sagt ihr braucht doch keine Angst haben, wo ist euer Glaube? Das heißt, wir dürfen sicher sein, wenn der Herr Jesus mit an Bord ist, dann ja, wird es auch gelingen. Dazu vielleicht ein paar Verse aus Psalm 107. Psalm 107, Vers 23, die sich auf Schiffen aufs Meer hinab begeben, auf großen Wassern Handel treiben. Diese sehen die Taten des Herrn und seine Wunderwerke in der Tiefe. Und dann Vers 31, mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Wir werden gleich noch sehen, dass der Herr Wunder getan hat bei diesem großen Fischfang. Also der Jesus steigt in das Schiff des Petrus, Simon Petrus. Dann Vers 3b. Und er bat ihn ein wenig vom Land hinaus zu fahren, wegzufahren. Hat der Herr Jesus nicht den Petrus jetzt gestört bei seiner Arbeit? Petrus war doch mitten bei seiner Arbeit und jetzt will er auch noch, dass er weiter rausfährt mit ihm? Hätte der Jesus nicht auch andere Möglichkeiten gehabt? Er, der auf dem Wasser laufen kann? Hätte er nicht selber das Schiff benutzen können? Auch keine Reaktion von Petrus. Stelle ich uns die Frage, stehen wir ihm zur Verfügung, wenn er sagt, wie er zu Petrus fahr hinaus? Hören wir auf seine Stimme? Sind wir bereit, einen Schritt weiter zu gehen? Stehen wir ihm jederzeit zur Verfügung? Und jetzt kommt die Geduldsprobe. Er setzte sich, das ist der vierte Punkt, er setzte sich am Ende von Vers 3 und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Jetzt fängt er auch noch an zu predigen. Geben wir dem Herrn Raum und warten auf ihn? Lassen wir ihn wirken? Lassen wir ihn tun und handeln? Jetzt Vers 4a, der fünfte Punkt. Fahre hinaus auf die Tiefe. Fahre noch weiter hinaus. Ja, sollte Petrus jetzt noch eine Sightseeing-Tour machen? Er war doch gerade dabei, mitten bei der Arbeit. Wir lesen auch hier zunächst keine Reaktion von Petrus. Er sagt nicht, ja, hör mal, also jetzt kannst du auch mal Jakobus Johannes fragen, ne? Die können ja jetzt auch mal helfen. Ne? Und da stellt sich die Frage, wie weit gehen wir mit dem Herrn? Akzeptieren wir, wenn er uns Schritt für Schritt führt? Gehen wir noch einen Schritt weiter mit ihm? Oder sagen wir irgendwann, jetzt ist aber Schluss? Aber jetzt kommt der sechste Punkt, Vers 5. Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben uns, genau, dann sagt er, fahrt hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und jetzt kommt Simon und antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Gerade waren die Netze sauber, ganze Nacht, zur besten Fangzeit, nichts gefangen. Und jetzt sagt der Herr, lass die Netze runter am helllichten Tag. Und jetzt kommt Petrus und sagt, willst du seine Expertise, sein Fachwissen bringen? Aber, und das finde ich ganz fasziniert, aber weil du es sagst, Meister, will ich das tun. Und da können wir so viel von lernen. Zum einen, was bilden wir uns vielleicht ein auf uns selber? Auf unser Fachwissen? Auf unsere Intelligenz? Oder sagen wir, Meister, Herr, weil du es sagst, will ich das tun. Auch wenn es vielleicht manchmal von unserer Logik her unlogisch ist. Wir sagen, naja, macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Der Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, wir sind abhängig von ihm. Und wenn die Dinge manchmal aus unserer Sicht noch vielleicht so unlogisch oder nicht so erfolgreich sind, wenn ich dann nochmal auf die Kalender zurückkommen darf, wir haben vielleicht gesagt, macht das überhaupt noch Sinn? Ist das Interesse so gering? Gibt es nicht eine neue Strategie? Können wir uns irgendwas Neues ausdenken lassen? Jetzt lässt der Herr uns heute, in diesen Tagen, ich sag mal in Anführungszeichen, so einen Erfolg sehen, so einen Segen, dass sich die Anzahl mehr als verdoppelt hat. Dann in Vers 6, der siebte Punkt, dass sie ja so eine Menge an Fische fangen, sodass das Netz zu reißen droht oder reißt und die Schiffe fast untergehen. Das ist sehr gnädig, dass der Herr das so zulässt, dass der Herr die Fische in das Netz schwimmen lässt. Das ist sehr gnädig. Er zeigt dadurch seine Macht und er zeigt dadurch, dass er derjenige ist, der die Dinge lenkt und führt und im Griff hat. Und das ist eigentlich ein Wunder. Ich würde es schon als Wunder bezeichnen. Psalm 77 heißt, steht ein Vers, du bist der Gott, der Wunder tut. Und dass Gott jetzt diese Fische da rein schwimmen lässt und sie diesen Fang machen, das ist sehr gnädig und ein großes Wunder. Und ich könnte mir vorstellen, als sie die ganze Nacht gefangen haben, da waren die wahrscheinlich sehr deprimiert, die Jünger. Ne? Und das kann doch nicht sein. Ne? Wir fangen die ganze Nacht und kommt nichts mehr rum. Ja? Und jetzt sehen sie, dass selbst ihr Fachwissen und selbst jeglicher Logik, entgegen jeglicher Logik, dass der Herr das die Dinge in der Hand hat und ja, seine Macht und sein, er zeigt, wer er ist. Obwohl Petrus zunächst gezweifelt hat. Und der Herr hat sich gar nicht verändert. Er ist heute noch derselbe. Ja. Und wie oft zeigt er uns seine Größe, seine Allmacht, seine Gnade uns gegenüber. Da, wo wir vielleicht zweifeln, wo wir denken, macht gar keinen Sinn. Der achte Punkt, Vers 7. Und sie winken ihren Genossen in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie sanken. Wir sind keine Einzelgänger. Natürlich möchte der Herr, dass wir persönlich ihm nachfolgen. Das möchte der Herr. Aber wir sind zusammengestellt mit anderen Gläubigen. Und da ist es überhaupt nicht schlimm, wenn wir um Hilfe bitten. Wenn wir in der Nachfolge andere um Hilfe bitten. Das ist überhaupt kein Problem. Und das machen sie hier. Sie holen die anderen dazu, dass sie gemeinsam das anpacken. Hinzu kommt, dass eine Hilfeleistung eine Gnadengabe ist. 1. Korinther 12 ist eine Gnadengabe. Das heißt, wir dürfen uns gegenseitig unterstützen und helfen. Wir lesen auch, dass die Jünger zu zweit, nicht umsonst, zu zweit ausgesandt wurden. Auch um sich gegenseitig zu stützen. Um sich gegenseitig zu helfen. Und jetzt zum neunten Punkt, Vers 8 bis Anfang von Vers 10. Als aber Simon Petrus sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie getan hatten. Gleicherweise aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, welche Genossen von Simon waren. Manche Ausleger sagen, das wäre hier die Bekehrung des Petrus gewesen. So ganz genau weiß man das nicht. Aber ich persönlich denke, geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir sagen, wer bin ich eigentlich, Herr? Du bist so groß, du bist so mächtig, ja, dass wir uns auch unserer Unfähigkeit ihm gegenüber bewusst werden. Ja, und auch, dass wir eigentlich nichts sind im Gegensatz zu ihm. Und ich glaube, genau da möchte der Herr uns hinführen in seiner Nachfolge, dass wir uns bewusst werden, wie groß er ist und ja, dass wir über ihn staunen und ja, und nichts von uns halten sozusagen. Jetzt kommt der zehnte Punkt, Vers 10b. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Ja, wir lesen noch im Matthäus-Evangelium und ich glaube im Markus-Evangelium steht noch explizit, dass sie den Zebedäus, den Vater, verließen, ihn zurückgelassen hatten. Und das heißt nicht, also meines Erachtens nach, dass man jetzt auf einmal Kontakte abbricht und sagt, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Ja? Aber die Priorität zu setzen, ja, der Herr Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ja? Und da ist die Frage, welche Prioritäten setzen wir in unserem Leben? Hat der Herr wirklich den ersten Platz in unserem Leben? Sind wir bereit, Dinge aufzugeben? Sie haben auf jeden Fall, der Herr hat sie dahin geführt, sie zu gebrauchen, ihm nachzufolgen. Schritt für Schritt. Und das finde ich auch ganz besonders, hier am Ende von Vers 10 sagt der Herr Jesus zu Simon, fürchte dich nicht. Genau das ruft der Herr uns auch zu in der Nachfolge, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. Also sie waren jetzt in der Lage und fähig, dem Herrn nachzufolgen. Nachfolge kann unterschiedlich aussehen. Wir sind nicht alle gleich, wir haben nicht alle die gleiche Herkunft, wir sind vom Charakter unterschiedlich. Das war bei den Jüngern auch so. Die waren auch total unterschiedlich. Das waren hier Fischer, Matthäus war Abzocker als Zöllner früher. Also die waren total unterschiedlich. Ja? Thomas war eher so ein sehr skeptisch und ein bisschen ungläubig, so ein bisschen zurückhaltend, wahrscheinlich so ein Pessimist. Die sind einfach unterschiedlich und doch konnte der Herr sie gebrauchen in ihrer unterschiedlichen Art. Genauso ist es bei uns auch, wir sind unterschiedlich. Wir können nicht sagen, genau so musst du es machen. Und die Jünger, die sind später in, ich glaube Kapitel 9, da sagen sie, Kapitel 9, Vers 49, da kam der Herr Johannes und sagte, Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm, wehret nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Also uns steht es gar nicht zu sagen, ja, nur weil der vielleicht in irgendeinem Punkt anders denkt als wir, ist das nicht einer, der dir nicht nachfolgt. Ja, das steht uns gar nicht zu. Und deswegen es ist wichtig, in der Nachfolge auch zu akzeptieren, stehen zu lassen, wenn jemand nachfolgt, dass es wichtig, ein neues Leben hat, das ein bisschen anders macht als wir. Jetzt möchte ich gerne noch zu dem Punkt kommen, was ich gerade schon angesprochen habe, Prioritäten setzen in der Nachfolge. Und zwar lese ich da zwei Stellen, auch aus Lukas 9. Lukas 9, Vers 3, da spricht er zu den 12 Jüngern, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Leibröcke haben. Es gibt da so ein bisschen eine Differenz zu den anderen Evangelien. Da steht nämlich, dass sie wohl einen Stab mitnehmen sollten und wohl Sandalen anhaben sollten. Und wenn ich das richtig verstanden habe und was ich da so zu gelesen habe, heißt das nicht, dass sie nackend gehen sollten, aber sie sollten nichts auf Vorrat mitnehmen. Sie sollten nicht einen Stab noch hinten im Rucksack haben und noch ein paar Sandalen und noch mal und Klamotten und so weiter, sondern sie sollten, du hast es auch in der Vorbereitung gesagt, deswegen sage ich, komm zu später, sie sollten mit leichtem Gepäck reisen. Ja, sie sollten also das, was im Weg war, was störte in der Nachfolge, was störte auf den Reisen, das sollten sie nicht mitnehmen. Das war der eine Punkt. Und ich denke mal, dass der Hauptpunkt war, und da lese ich gleich auch noch Stellen zu, sie sollten einfach vertrauen, wenn der Herr, der Meister sie aussendet, dann wird er auch dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Dass sie alles haben, das, was sie benötigen. Sie sollten voll dem Herrn vertrauen. Das war, glaube ich, die Botschaft, die er hiermit sagen will. Ja? Ich kümmere mich um euch, macht euch keine Sorgen. Da lese ich noch eine Stelle aus Lukas 12. Lukas 12, da sagt er nämlich zu seinen Jüngern, Vers 22, er sprach aber zu seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Da sagt er ihnen, sag mal, macht euch keine Sorgen. Ja? Und das ruft er uns auch zu. Ja? Uns geht es ja viel, viel besser. Ja, herzlichen Dank. Uns geht es ja, ich meine, wir leben ja hier wie die Made im Speck, mal ganz ehrlich gesagt. Ne? Ich meine, wir müssen ja nicht alles verkaufen, wegschmeißen und so weiter. Ja, das ist eben Gnade und Segen, dass wir in so einem Land wohnen. Ja, das ist so. Deswegen müssen wir nicht in Lumpen rumrennen oder wie, ne? Aber sich bewusst zu machen, wie gut es uns geht, ja, und worüber machen wir uns manchmal so? Ich rede von mir. Da schäme ich mich manchmal, denke ich, meine Zeit, um was sorgst du dich? Hier steht doch, sei nicht besorgt darum. Ne? Das spricht mich persönlich sehr. Also, naja, auf jeden Fall, das sollten die Jünger und das sollen wir lernen, einfach uns keine Sorgen zu machen. Der Herr steht da drüber, der weiß, was wir brauchen und was wir nötig haben. Und später, und das finde ich auch ganz schön, da fragt der Herr Jesus die Jünger in Lukas 22, Lukas 22, Vers 35, da fragt er die Jünger, und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, mangelte euch wohl etwas? Sie aber sagten, nichts, nichts. Er hat sie voll versorgt. Sie mussten das bestätigen. Ich weiß nicht, steht hier irgendwo, vielleicht haben die Jünger auch gedacht, naja, mit so wenig Gepäck soll man nicht doch vorsichtshalber nochmal ein Brot zusätzlich einpacken oder ein paar Schuhe oder ein Hemd oder eine Hose oder so. Weiß ich nicht, steht hier nicht. Aber hier, das bestätigen sie, nee, uns hat überhaupt nichts gefehlt. Gar nichts, es hat an nichts gemangelt. Und wenn wir wirklich mal Sorgen haben, wenn wir wirklich mal Not haben, kann ja wirklich vorkommen, ja. Unsere Not sieht vielleicht anders aus als jemand, der in Nigeria lebt oder so, aber auch wir können mal Engpässe und Nöte haben. Da dürfen wir zu dem Herrn Jesus kommen. Philipper 4, Vers 5 und 6 steht das, ja, dass wir unsere Sorgen auf ihn legen dürfen, dass wir ihm das sagen dürfen, zu ihm kommen dürfen. Dann noch einen kurzen Abschnitt nochmal aus Lukas 9. Gehen wir nochmal zurück zu Lukas 9. Und ich muss sagen, mit dem Abschnitt hatte ich so ein bisschen meine Probleme. Aber ich habe hinterher so überlegt, was kann das für mich, für uns bedeuten? Lukas 9, Vers 49. Nein, stimmt nicht. Vers 57. Den anderen Abschnitt hatten wir ja gerade, Vers 57, ab Vers 57. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, da sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin irgend du gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er aber sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber erlaube mir Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist geschickt zum Reich Gottes. Ich glaube, der Herr möchte hier klar machen, dass uns die Nachfolge auch etwas kostet. Dass wir auch Verzicht üben müssen. Vielleicht auch auf zwischenmenschliche Beziehungen. Ich glaube, dass der Herr uns das hier klar machen möchte. Und der zweite Punkt ist, wenn der Herr uns ruft, dann sollen wir ihm folgen und das nicht aufschieben. Dann gibt es Ausreden. Ich kenne das selber von mir. Dann gibt es Ausreden, ja. Lass erst noch das regeln und das regeln und vielleicht kann noch besser der andere, der hat das viel besser drauf. Gibt ja so Gründe, ja. Und das sind nicht oft so gravierend, das sind manchmal Kleinigkeiten. Anfragen, die gestellt werden. Könntest du eventuell das und das machen? Und dann selber grübeln, also geht mir da oft, da grübt man, was kann ich jetzt für eine Ausrede haben, die wirklich auch standfest ist, um das nicht zu machen? Ne? Gibt ja vielleicht 1000 Ausreden, die wir haben. Und da sollen wir es nicht aufschieben, ja, sondern wir sollen wirklich sagen, jawohl, ich weiß, dass es mich auch was kostet, ja, aber ich weiß auch, dass ich es nicht aufschieben soll. Wir sollten das nicht aufschieben, wenn der Herr uns ruft. Und ganz viele Ausreden sammeln. Ja, das ist auf jeden Fall soweit mein Beitrag dazu. Prioritäten setzen heißt ja, Dinge in die richtige Reihenfolge zu setzen, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und ich fand das wirklich sehr faszinierend, als ich erst so drüber nachgedacht habe, und dann hinterher gesehen habe, welchen Text du auch vorgegeben hast, da muss, hat mich so fasziniert, dass der Herr uns dahin führt. Ja? Genau wie wir gerade zuletzt im Abschnitt gesehen haben, ich will dir nachfolgen, ich komme mit. Ja? Wie schnell hat man das vielleicht gesagt? Aber der Herr führt uns Schritt für Schritt dahin. Er möchte uns durch seinen Geist dahin leiten, dass er uns wirklich gebrauchen kann, zu fähigen Nachfolgen, zu fähigen Jüngern ihm nach. Das wünsche ich uns, wünsche ich mir. Ich sehe bei mir da ganz viele Defizite, muss ich wirklich sagen. Und es ist ein großer Segen, dass wir uns nochmal neu mit diesem ganzen Thema der Nachfolge beschäftigen. Und es ist ein Thema, muss ich wirklich sagen, was jetzt für alle ist. Nicht nur für Junge, nicht nur für Neubekehrte, sondern für alle, für Jung und Alt ist das ein Thema. Und wir sollen uns immer wieder fragen, wie stehen wir, wie setzen wir unsere Maßstäbe und welche Prioritäten setzen wir in unserem Leben.